Amen. Jetzt ist mir eine Freude und ein Vorrecht, euch unseren heutigen Gastsprecher vorzustellen. Eigentlich hatte er nur vor, ein Grußwort zu sagen und sich ein bisschen bekannt zu machen in unserer Mitte. Aber wir dachten, es ist gut, wenn wir die Gelegenheit nutzen, dass er uns mit dem Wort Gottes auch dienen kann. Er heißt Emanuel Prinz. Er ist Missionar und Theologe, ist Professor an der Columbia University in Korntal in Süddeutschland und zurzeit auch an der Bethany Global University, wo er auch in Forschungsprojekten involviert ist. Er war viele Jahre Feldleiter eines Missionswerkes im muslimischen Norden Afrikas und heute ist sein Schwerpunkt unter anderem die Leiterentwicklung im internationalen kulturübergreifenden Bereich. Wir haben uns vor 2 Sommern kennengelernt, als er bei seinem Bruder in Monheim zu Besuch war und David Previti von den Senfkörnern ihn hier mit zum Gottesdienst gebracht hat. Und wir hatten uns dann verabredet und ein längeres Gespräch und ein Treffen. Und irgendwo haben wir gespürt, da ist eine Verbindung da. Und so sind wir in Kontakt geblieben. Und dann kam irgendwann auch der Gedanke, ich bräuchte eigentlich, auch wenn ich in England lebe, doch in Deutschland so eine geistliche Heimat. Und dann war die Frage da, ob wir uns vorstellen können, so als Jesushausgemeinde das zu sein. Und da haben wir im Leitungsteam darüber gesprochen und haben beschlossen, dass wir den Emanuel Prinz sozusagen adoptieren. Und es ist eine Freude und ein Vorrecht, dass du hier bist. Und jetzt freuen wir uns auf das, was Gott dir wichtig gemacht hat. Lass uns ihn mal herzlich begrüßen.
Vielen herzlichen Dank, Klaus-Dieter, für die Einführung. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle hier. Das sind schwergewichtige Worte, die der Klaus-Dieter gewählt hat. Um mich geht es eigentlich nur eine Sache zu wissen, die wichtig ist. Ich bin der vielgeliebte Sohn meines Papas im Himmel. Der vielgeliebte Sohn meines Vaters. Wisst ihr, ich bin seit über 25 Jahren mit Jesus unterwegs und ich bin durch die tiefsten Tiefen gegangen und ich habe die höchsten Höhen erklimmen. Die tiefsten Tiefen, wo ich in einem Raum saß, alleine, und es war tiefste Nacht, obwohl draußen die Sonne schien. Und mein Herz hat es mir schier zerrissen. Und Gott war da. Und Gott hat diese dunklen Stunden zum Guten verwendet. Und die höchsten Berge erklommen, Klaus-Dieter hat es angekündigt, wir haben es tatsächlich in unserem Dienst in Nordafrika gesehen, wie buchstäblich mehr als 10.000 Moslems ins Reich Gottes gekommen sind. Und Gott hat uns gebraucht. Und Kollegen von mir sagten, was immer der Emanuel anfasst, anpackt, das wird zu Gold. Aber wisst ihr was? Das definiert mich nicht. Genauso wenig wie mein Versagen und meine Gebrochenheit mich definiert, definiert mich mein Erfolg oder meine geistliche Karriere. Das Einzige, was mich definiert, ich bin der geliebte Sohn meines Papas im Himmel. Ich freue mich, heute hier zu sein bei euch. Will über mich selbst gar nicht mehr viel sagen. Wenn ihr am Ende der Predigt Interesse habt, von mir zu hören und ein Newsletter kostenlos zu empfangen, dann gibt es draußen eine Liste und die ist auch über die YouVersion-App zugänglich. Tragt euch herzlich gerne ein. Ich schicke euch das gerne kostenlos zu. Und da liegt auch eine Kontakt- und Gebetskarte aus, die ihr euch gerne mitnehmen könnt. Ich werde heute Morgen predigen, das muss ich dem Klaus-Dieter versprechen, aber es wird eine etwas andere Predigt sein, als ihr vielleicht gewöhnt seid. Seid ihr dafür offen? Wer ist offen für so ein bisschen Experiment? Super, ich merke, ihr seid flexibel und kreativ. Und deswegen will ich mit einer Frage beginnen. Und lass sie mal kurz auf dich einwirken. Was denkst du, ist dein wertvollster Besitz? Was ist dein wertvollster Besitz? Danke. Wie in der Sonntagsschule, die Antwort ist immer richtig, die mit Jesus und der Bibel zu tun hat. Aber ich schätze, dass das das Erste ist, was dir in den Sinn kommt. Und übrigens, ich schätze Interaktion, also alles, was ihr sagen möchtet, das werde ich hier aufgreifen und das werden wir in meine Botschaft mit einweben, okay? Ich denke, manche denken, ja, jetzt rein monetär, unser Eigenheim, das ist das, wo wir den größten Scheck je in unserem Leben ausstellen mussten. Ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Und das könnte der wertvollste Besitz sein. Andere leben zur Miete und die haben das nicht. Und man sagt ja, das Auto, was ja für die meisten von uns auch recht teuer war, ist des Deutschen liebsten Kind. Vielleicht ist das dem einen oder anderen in den Sinn gekommen. Bitte? Deine Kinder, für dich sind es die Kinder. Ich will kurz das mit dem Auto ausführen. Unser Auto ist uns wertvoll. Uns besonders, uns Deutschen. Ich wende mich mal an die von euch, die nicht in Deutschland gewohnt sind. Die Deutschen, die lieben ihr Auto, richtig? Also ich reise viel in der Welt rum und ein Auto, was in Deutschland als dreckig gilt und man zur Waschstraße fährt, in anderen Ländern sind die Autos nicht so sauber, wenn sie aus der Waschstraße rauskommen. Also wir bringen unser Auto zum TÜV, das müssen wir. Dann gibt es eine Jahresinspektion, dann gibt es Ölwechsel und sonstige Bremsflüssigkeitswechsel. Und dann die Waschstraße. Wir Deutschen lieben es, unser Auto zur Waschstraße zu fahren. Warum? Weil unser Auto uns so wertvoll ist. Da könnte ja doch irgendwie noch unten ein bisschen Dreck sein. Ich habe mal mit so einem Betreiber von der Waschstraße gesprochen. Der hat Flatrate angeboten. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Und also Flatrate heißt, du bezahlst eine Monatsgebühr für die Waschstraße und dann kannst du dein Auto so oft, wie du willst, zur Waschstraße bringen. Und ich sage, ja, nehmen das Leute wahr? Das war irgendwie so über 30 Euro. Und ich sage, du glaubst es nicht, wie viele Leute jeden Tag mit ihrem Auto hier vorbeikommen. Die, die in Deutschland nicht geboren sind, können das nachvollziehen. Wir Deutschen, wir lieben unsere Autos, richtig? Jetzt denken manche vielleicht, ja, das ist zu materialistisch. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Und das ist auch richtig. Die Gesundheit ist ein kostbares Gut. Wir haben, wenn wir ein gewisses Alter erreichen, da gibt es eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung. Aber darüber hinaus achten wir auch täglich auf unsere Gesundheit. Also ich hoffe, die meisten von uns. Wir ernähren uns gesund. Und da gibt es ständig neue Theorien. Also wir nehmen viel Eiweiß zum Frühstück zu uns, richtig. Und wenig Kohlenhydrate am Abend. Und 5 Einheiten von Obst und Gemüse sind auch wichtig. Und wir wollen genug trinken, quer über den Tag verteilt. Ja, das ist noch nicht genug. Eine gesunde Ernährung ist das andere. Bewegung. Die 10.000-Schritte-App oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Oder wir gehen ins Fitnessstudio oder wir laufen. Und ich mache übrigens auch beides. Ich laufe und ich gehe ins Fitnessstudio. Was ist aber, auch wenn uns die Gesundheit wertvoll ist, das wirklich Wertvollste in unserem Leben? Möchte noch jemand außer den genannten etwas spontan sagen? Unsere Rettung, absolut von ewiger Perspektive, ist das wichtigste und kostbarste Gut. Die Bibel gibt uns eine Antwort auf unsere Frage und wir blenden das ein. Und diese Antwort steht in Sprüche 4, Vers 23. Das ist die Antwort. Ich lese uns Sprüche 4, Vers 23. Da sagt Salomo: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Weil unser Predigttext so kurz ist, lese ich ihn noch ein zweites Mal. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich werde predigen, aber anders. Ich habe euch das schon angekündigt. Und wie ich das heute mit euch mal als Experiment durchführen möchte, das nenne ich das Entdecker-Bibelstudium. Das ist eine ganz einfache Methode, die ihr auf der nächsten Folie seht. Mit dieser einfachen Methode, die ist so einfach, die kann man mit Kindern machen. Mit denen habe ich Analphabeten zu Jüngern Jesu angeleitet im Nordsudan. Mit dem haben wir Tausende von Moslems, die null Ahnung vom Neuen Testament und von Jesus hatten, zu Jüngern gemacht. Auf diese Art lese ich heute noch mit einem meiner Söhne jeden Morgen zusammen die Bibel. Das sind ganz einfache Schritte. Der erste Schritt ist der Bibelabschnitt. Und ich habe euch jetzt Sprüche 4, Vers 23 vorgelesen. Und ich lade euch ein, dass wir das einfach mal hier heute Morgen miteinander ausprobieren. Seid ihr dazu bereit? Allen Corona-Regeln, die wir natürlich einhalten wollen, zum Trotz. Und alle von euch, die am Livestream zu Hause sitzt, alleine oder auch mit der Familie seid, genauso einzuladen, das mitzumachen. Der zweite Schritt, nachdem wir also den Bibeltext gelesen haben, ist, dass wir den Bibelabschnitt in eigenen Worten wiedergeben. Darf ich euch spontan, die ihr hier seid, einladen, da wo ihr seid, aufzustehen, eure Masken als erstes aufzusetzen, damit wir alle Regeln einhalten, und euch zu dritt, da wo ihr in der Reihe steht, mit zwei anderen zusammenzustellen. Können wir das machen? Seid ihr dazu bereit? Danke, die ersten stehen schon auf und die anderen folgen. Anderthalb Meter Abstand, Masken auf und ansonsten so nahe stehen, dass ihr euch verstehen könnt. Und wenn du da jetzt stehst und sagst, ich gucke mir das jetzt eher mal an und lass die anderen sprechen, dann ist das okay. Aber ansonsten möchte ich euch motivieren, vielleicht kann jeder diesen ganz kurzen Vers in eigenen Worten, da wo ihr steht, den anderen wiedergeben, spontan. Guckt es euch nochmal an und dann kann der Mutigste vielleicht anfangen in der Gruppe. Und dann werde ich euch durch den zweiten und dritten Schritt ebenfalls führen. Das kann eine ganz einfache Einsatzzusammenfassung sein, das kann ein bisschen ausführlicher sein. Was bedeutet dieser Vers für euch? Gibt es einfach in ein, zwei Sätzen wieder den anderen zwei oder drei, mit denen du zusammenstehst? Ich hoffe, dass die meisten die Gelegenheiten hatte. Kann ich mal kurz per Handzeichen sehen, wer von euch hatte die Gelegenheit, diesen Vers in eigenen Worten wiederzugeben? Okay, wenn es okay ist, machen wir weiter. Wenn ihr das jetzt in der Familie machen würdet oder in der Kleingruppe, dann hat man natürlich noch mehr Zeit, aber ihr habt den Sinn verstanden. Ihr könnt gerne stehen bleiben. Wir wollen das hier richtig gemeinsam zusammen entdecken und wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist, diesen einfachen Bibelvers gemeinsam zu entdecken. Und da gibt es ein paar ganz einfache Fragen, die uns helfen, geistliche Wahrheit ganz neu selber zu entdecken. Da brauchen wir keinen Prediger für oder jemand anders, der uns das zeigt, sondern wir selber können die Bibel entdecken. Und es gibt drei einfache Fragen. Die erste Frage ist, was lernen wir über Gott? Die zweite Frage ist, was lernen wir über den Menschen? Und das dritte ist, was lernen wir über unser Thema? Und das ist hier das Herz. Also, wenn ich meinen Sohn frage, was sind die drei wesentlichen Fragen, die Bibel zu entdecken? Und ich wecke ihn mitten in der Nacht auf, dann sagt er, Papa, ich weiß es. Was lernen wir über Gott? Was lernen wir über den Menschen? Und was lernen wir über das Thema, über das wir was rausfinden wollen? Nehmt euch doch jetzt mal 5 Minuten Zeit, da wo ihr steht, zu dritt oder viert, und versucht, diese drei Fragen auf den Grund zu gehen. Und dann, wenn ihr mögt, könnt ihr auch der weiteren Gruppe hier im Gottesdienst ein paar Sachen von denen teilen, die ihr entdeckt habt. Seid ihr dazu bereit? Ist das okay? Super, danke, dass ihr euch darauf einlasst. Ich bin gespannt, was ihr entdeckt. Also, was lernen wir über Gott? In Klammern, bei dieser Bibelstelle können wir das nur so ableiten, weil Gott tut hier nichts, Gott handelt nicht. Aber trotzdem, wir können etwas über Gott rausfinden, nämlich wie er den Menschen geschaffen hat. Zweitens, also was lernen wir über Gott? Was lernen wir über den Menschen, über uns selbst? Und was lernen wir hier über unser Thema speziell, unser Herz? Seid ihr bereit? Gut, dann habt ihr gut 5 Minuten, um zu dritt das zu entdecken. Und dann kommen wir hier vorne zurück. Und die von euch, die am Livestream zu Hause sitzen, in der Familie, wenn sich jemand den Ruck gibt und einfach die Unterhaltung anfängt, dann werdet ihr eine gute Zeit haben. Und wenn du alleine bist zu Hause vor dem Bildschirm, dann kannst du vielleicht alleine über diese Fragen reflektieren.
Okay.
Ihr habt noch eine gute Minute in euren Dreiergruppen, um noch mehr zu entdecken. Wäre es gut, wenn ihr euer Gespräch und euren Austausch langsam zum Abschluss bringen könntet. Und während ihr euch hinsetzt, möchte ich euch ganz herzlich danken. Ich bin mir sicher, ihr seid hier hingekommen mit der Erwartung, euch zurückzulehnen und eine inspirierende Botschaft aufzunehmen. Danke, dass ihr euch habt herausfordern lassen, aufzustehen und selber zu entdecken. Jetzt bin ich gespannt, was ihr entdeckt habt. Also, mit diesem Ansatz des Entdecker-Bibelstudiums in Schritt 1 lesen wir den biblischen Text. In einem zweiten Schritt geben wir den Text in eigenen Worten wieder. In einem dritten Schritt stellen wir drei einfache Fragen. Und die erste Frage ist, was lernen wir über Gott? Wer mag ein kurzes Statement etwas sagen, was ihr in eurer Gruppe über Gott gelernt habt und entdeckt habt? Bitte? Er schützt uns. Okay, kannst du ganz kurz sagen, wo ihr das gefunden habt? Okay, das ist alles richtig. Der Schwerpunkt dieser Aussage ist, dass Gott uns sagt, es ist wichtig, dass ihr euer Herz schützt. Aber vielen Dank. Hat noch jemand etwas über Gott entdeckt hier? Bitte. Er hat die Quelle des Lebens in unser Herz hineingelegt. Lassen wir das mal ganz kurz sinken, ja? Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist selber die Quelle des Lebens. Alles Leben, was wir draußen sehen, was blüht und vor Leben quillt, geht auf ihn zurück. Und jetzt sagt er, jetzt schaffe ich Menschen, kostbare Hanses und Dorises, und die schaffe ich so sehr in meinem Ebenbild, dass ich etwas in sie hineinsetze, und das ist auch eine Quelle des Lebens. Faszinierend, mit welcher Würde und auch mit welcher Verantwortung Gott uns geschaffen hat. Vielen Dank. Das lernen wir über Gott. Großartig, wie er uns gemacht hat. Was lernen wir über den Menschen? Vielleicht kann auch hier einer von einer Gruppe ein kurzes Statement geben über das, was ihr hier entdeckt habt. Was lernen wir über den Menschen? Bitte schön. Okay, wir wenden also unser Herz zu Gott hin und suchen ihn zur Unterstützung. Das ist auch richtig, und ich sage es mit allem Respekt, und das ist schön, dass du es für dich entdeckt hast, steht jetzt nicht direkt in diesem Vers. Was können wir noch in diesem Vers direkt rausziehen? Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dieses kostbare Ding zu behüten. Jetzt wollen wir mal ganz kurz definieren, was die Bibel mit Herz meint. In unserer postmodernen Gesellschaft wird das Herz gemeinhin verstanden als der Sitz der Gefühle. Die Bibel sieht das Herz viel, viel größer. Das Herz nach der Bibel ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Das ist da, wo Denken und Wollen und Fühlen herkommen. Also sozusagen unsere Kommandozentrale, das Steuerrad unseres ganzen Lebens. Noch eine Entdeckung, was wir über den Menschen leben, von einer anderen Gruppe? Dankeschön. Mir ist etwas aufgefallen und ich will das kommentieren. Das ist ganz üblich. Ich möchte uns Mut machen, wenn wir die Bibel entdecken, dass wir einfach mal fragen, was steht denn da genau in diesem Vers? Und für einen Moment vergessen wir all unsere anderes Bibelwissen und versuchen hier mal zu graben, was ist denn hier? Also, Gott hat uns dieses kostbare Organ gegeben, mehr als ein körperliches Organ, und er sagt, passt gut darauf auf, wenn ihr schon auf eure Autos so aufpasst, auf das hier müsst ihr viel, viel, viel besser aufpassen. Wenn ihr auf eure Gesundheit gut abgebt, sehr gut, die habe ich auch geschaffen, die ist wertvoll, aber hier eure Persönlichkeit, eure Gedanken und eure Gefühle, immens wertvoller und wichtiger, dass ihr darauf aufpasst. Jetzt ist die Frage, warum? Hat jemand darauf eine Antwort? Warum, sagt Gott, ist das so zentral, so wesentlich? Sehr gut. Weil es unsere Aufgabe ist. Und jetzt steht hier in dem Vers noch etwas. Es heißt hier, denn von ihm ist die Quelle des Lebens. Man kann das auch übersetzen, aus dem Herz sind die Ausflüsse des Lebens. Aus deinem Herzen fließt das Leben heraus. Lass uns mal innehalten für einen Augenblick und die Tragweite von dem verstehen. Also Gott sagt, wenn du das Zentrum deiner Persönlichkeit, dein Herz anguckst und so rausnehmen könntest und es wirklich verstehst, in Klammern, wir werden es nie ganz ergründen, sagt die Bibel an anderer Stelle, aber dann guckst du dir das heute an. Und den Snapshot, den du da bekommst, der wird einen Ausfluss haben. Der wird in dein Leben fließen. Mit anderen Worten, was du hier am Sonntagmorgen, wenn du wirklich gut genug guckst, siehst, du kannst jetzt schon eine Voraussage machen, wie deine nächste Woche aussieht. Und weil wir Persönlichkeiten sind, die sich festigen über die Jahre unseres Lebens, kann man auch schon eine grobe Voraussage machen, wie unser Leben in einem Jahr oder sogar in 5 Jahren aussieht. Es sei denn, etwas Wesentliches verändert sich hier an dieser Stelle in unserem Herzen, dem Zentrum unserer Persönlichkeit. Und deswegen sagt Gott, Autos, super, freue ich mich auch dran, wenn die blitzen. Eure Gesundheit, ein kostbares Gut, seid gute Haushalter eures Körpers. Aber noch viel, viel wichtiger ist, dass dieses Herz immer eure Aufmerksamkeit hat und ihr danach schaut. Ich will gerade noch zur dritten Frage kommen. Was lernen wir denn über das Thema hier? Das Herz, unser wichtigster Besitz. Jetzt habe ich das schon ein Stück weit vorgegriffen. Gibt es noch irgendetwas, was ihr entdeckt habt? Vielleicht ein Statement. Ja. Okay, also hören wir diese Verse als eine harsche Ermahnung, als ein Gebot oder wie hast du es gehört? Als einen liebevollen Hinweis. Wie würde ich denn meinem Kind sagen, du, das ist jetzt ganz wichtig, dass du aufpasst und darauf achtest? Natürlich. Mit dem Wunsch, und jetzt kommt der Entscheidende, und wir verbinden einiges, was gesagt wurde, mit dem Wunsch, dass ich meinen Sohn von allem Bösen in dieser Welt fernhalten könnte. Aber ich kann es nicht. Der ist nämlich jetzt an der Uni 3 Stunden weg und ich kann sein Herz nicht mehr beschützen. Und so sagt Gott, ich habe euch die Würde gegeben, dieses Herz selber zu haben und selber darauf Acht zu geben. Aber mit so viel Liebe, wie ich kann, wie der Bruder hier sagt, möchte ich euch sagen, passt gut drauf aus, passt gut drauf auf, wie ihr irgend könnt. Mehr als auf irgendwas anderes in der Welt, auf das ihr Acht gebt. Weil das, was hier ist, wird bestimmen, wie du deine nächste Woche lebst und wie du dein nächstes Jahr lebst. Ich möchte das ganz praktisch werden lassen und miteinander anschauen, wie wir das denn tun können. Wie also können wir auf unser Herz Acht haben? Das erste ist, ihr seht hier das Herz und das Dreieck als Symbol für Gott. Wir können es, und wir können zur nächsten Folie übergehen, Acht haben auf unser Herz mit Gott. Ich weiß nicht, was Gebet für dich bedeutet, aber für mich und für die Psalmen heißt es, so Psalm 62, Vers 9 sagt es, schüttet ihm euer Herz aus. Gebet heißt, ich komme zu Gott und sage, Gott, das ist, was ich gerade hier vorfinde. Gebet heißt nicht, Papa, ich brauche das von dir und bitte segne auch den und so weiter. Das gehört auch zu Gebet. Aber im Zentralen heißt es, ich bringe mein Herz vor den Vater und versuche, sein Herz zu erkennen. Ich bin jemand, der viele Leiter, christliche Leiter begleitet und mentort. Und mir geht es immer um ihr Herz. Und deswegen stelle ich in diesen Mentoring-Gesprächen immer drei Fragen, nicht formal, sondern so im Laufe der Zeit, aber ich möchte wissen, wo ihr Herz ist. Und die drei Fragen sind ganz einfach zusammengefasst, weil sie zeigen so viel über dein Herz. Ich male hier ein Smiley. Ich hoffe, die meisten können das sehen. Die erste ist Frage, worüber lachst du? Was macht dir gerade Freude im Leben? Die zweite Frage ist, worüber weinst du? Was macht dir gerade zu schaffen im Leben? Womit kämpfst du? Was sind deine Herausforderungen? Was schafft dir Not? Und die dritte Frage, die ich stelle, ist, und ihr seht, ich habe größere Gaben als Zeichnen. Wovon träumst du? Was sind deine Träume, deine Lebensträume? Was versuchst du gerade zu erreichen in deinem Leben? Was möchtest du verwirklichen? Wenn wir diese drei Fragen Menschen stellen, lernen wir sehr viel über ihr Herz. Und wenn wir uns selbst diese Fragen stellen, lernen wir auch sehr viel über unser eigenes Herz. Und deswegen ist Gebet mittlerweile für mich geworden, dass ich morgens früh aufstehe um 6, mir einen Kaffee mache und mich auf die Couch setze und sage, Papa, hier bin ich. Ich möchte mein Herz dir bringen. Und dann bin ich still, ich spüre die Gegenwart Gottes, ich lasse seine Liebe auf mich einwirken und ich lasse einfach nach oben kommen, was sind die Gedanken, die so jetzt nach oben babbeln aus meinem Herzen? Was sind die Gefühle, die in meinem Herzen nach oben kommen? Und manchmal auch, was will ich heute erreichen oder überhaupt mit meinem Leben erreichen? Und dann bringe ich das dem Vater. Warum? Weil ich dann sage, Vater, wer bist du für mich? Kann ich dein Herz verstehen? Kannst du mir deine Gedanken eingeben in das, was hier ist? Und so starte ich den Tag. Für die, die das interessiert, wir können in der Folie weiterklicken. Das Papa-Gebet von Lawrence Crabb, das ist einer meiner Lieblingsautoren, hat mir da sehr geholfen, darin einzusteigen. Das zweite ist, man nennt es in der geistlichen Tradition Examen. Wer hat das Wort im geistlichen Kontext schon mal gehört? Das kommt aus der monastischen Tradition und heißt im Grunde Prüfung. Am Abend also, bevor ich schlafen gehe, und ich bin da nicht rigide, aber den meisten Abende tue ich das, das ist eine gute Gewohnheit, prüfe ich, was ist denn in meinem Herzen? Und ich stelle mir in Gottes Gegenwart zwei Fragen. Wo habe ich heute Gottes Leben im Laufe dieses Tages in diesem Herz wahrgenommen? Wo waren gute Momente, wo mein Herz so richtig lebendig war? Und dann stelle ich mir die Frage, wo gab es heute negative Energien hier in meinem Herzen? Wo hat's mit meinem, war irgendetwas, was nicht stimmte? Und ich weiß nicht, ob das finde ich dann raus, ob das ein Eingriff des Feindes war oder ob das einfach dumme Gedanken waren, die in meinem eigenen Herzen Platz haben oder jemand anders hat mich verletzt. und ich bringe das vor Gott. Wie eine Seelenhygiene, bevor ich schlafen gehe. Weil ich gehe dann schlafen und ich habe alles, was dieser Tag gebracht hat und mein Herz bereinigt und dem Vater zurückgegeben. Also, wir können unser Herz bewahren bei Gott. Und ich möchte euch einladen und motivieren, Gebet auf diese Weise neu zu entdecken. Und dann wird es keine religiöse Pflicht sein, sondern dann wird es eine Reise sein, wo wir selbst unser eigenes Herz besser entdecken und verstehen, wer wir sind und unser Herz bewahren dabei und auch das Herz Gottes, unseres Vaters, besser entdecken. Bei Gott, der zweite Gedanke, und ich beschleunige hier und komme zum Abschluss, ist bei Freunden. Ich bewahre mein Herz gemeinsam mit Freunden. Das Sprichwort kennt ihr vielleicht: Sag mir, wer deine Freunde sind und welche Bücher du liest, und ich sage dir, wer du in 5 Jahren sein wirst. Unsere Freunde, wenn es wirklich Herzensfreundschaften sind, bestimmen unser Leben massiv. Warum? Weil sie diese Rolle spielen können, unser Herz zu bewahren, uns mit Gutem zu füllen. Also, ich weiß, euch Frauen brauche ich das nicht sagen, die meisten von euch tun das, aber ich sage das uns Männern. Lass uns doch mal wagen, dass die Gespräche nicht nur über Fortuna gehen und die neuesten Covid-News, sondern über diese Fragen. Hey, sag mal, worüber lachst du? Worüber weinst du? Wovon träumst du? Was ist gerade Freude in deinem Leben? Was macht dir gerade zu schaffen? Und was sind so die Ambitionen und das, wofür du betest und dem, wo du nachgehst in deinem Leben? Und ihr werdet sehen, die Gespräche werden ganz schnell auf eine viel tiefere Ebene geben und wertvoll sein. Zum Abschluss, ein praktischer Weg ist, und das hier soll einen Berg andeuten, und dieser Berg soll stille Einkehr repräsentieren. Ich möchte euch herausfordern, vielleicht habt ihr das noch nie getan, einmal stille Einkehr in eurem Leben zu praktizieren. Ich mache das bewusst einmal im Quartal, einmal alle 3 Monate, nehme ich einen Tag, da gehe ich an der Themse, ich lebe am Stadtrand von London, spazieren, habe nur meine Bibel dabei und mein Tagebuch und habe mein Handy ausgeschaltet und verbringe den Tag mit Gott. Aus dem Grunde, um zu spüren, was ist in meinem Herzen, was hat Gott gesagt in den letzten Monaten, was ist passiert und wie kann ich jetzt mein Herz auf die nächsten 3 Monate ausrichten. Wenn ihr es noch nie getan habt, probiert es aus. Und ich sage euch, ihr werdet am Ende des Tages, und ich sehe einige nicken, die haben das schon praktiziert, bereichert nach Hause kommen und euer Herz wird mit neuem Guten gefüllt sein. Wir kommen hier zum Abschluss, unsere Zeit ist vorbei. Und zeigen die letzte Folie. Und ich möchte euch ermutigen, da wo ihr sitzt, jetzt nochmal 1 Minute still nachzudenken. Können wir die letzte Folie sehen? Die vorletzte, Entschuldigung. Weil der letzte Schritt in dem Entdecker-Bibelstudium ist der entscheidende. Wenn das, was du heute Morgen hier gehört hast, von Gott ist, sein Wort für dich, wie willst du dem gehorsam sein? Was ist der eine Schritt, den du gehen willst, heute oder in der kommenden Woche, um dem zu folgen, was Gott heute in dein Herz gesprochen hat? Wir haben 1 Minute Stille im Raum und ihr könnt die Augen offen halten oder geschlossen halten. Spürt einfach mal der Frage nach und sagt: Vater, welchen Schritt möchtest du, dass ich gehe? Wie kann ich dem gehorsam sein? Und ich lade euch im Livestream zu Hause an, das Gleiche zu tun.
Vater, wir danken dir für das, was du hineingelegt hast in unser Herz, auch an diesem Morgen durch dein Wort, durch den Austausch. Danke, Geist Gottes, dass du zu uns geredet hast. Und wir vertrauen dir, dass du uns hilfst, das zu bewahren, das zu nehmen, was uns wichtig geworden ist und damit weiterzugehen. Ich danke dir für die Entscheidungen, die gefallen sind, gerade auch im stillen Gebet in diesen letzten Augenblicken. Und wir danken dir für Veränderung in unserer Herzensbewahrung. Wir danken dir. Amen. Wie geht es deinem Frieden? Maschlomcha, diese Frage der Begrüßung, wie sie im jüdischen Volk üblich ist, betrifft genau dieses Thema. Wie geht es deinem Frieden? Wie geht es deinem inneren Zustand? Vielen Dank für das gute Wort, das wir hier gemeinsam erarbeiten durften, auf ganz kreative Weise. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich das, was ich selber erkannt habe hier vorne, auch umsetze. Und das ist dann die Aktivierung, die wir dann vornehmen. Über alles behüte dein Herz. Aktivierung liegt bei uns, mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade. Gut, ihr Lieben, die Zeit ist vorangeschritten, sodass wir jetzt keine sogenannte Ministry-Time mehr anschließen. Aber der Heilige Geist hat uns gedient und er dient uns weiterhin. Haltet das fest und setzt es um in die Praxis, was ihr empfangen habt. Deshalb werde ich jetzt auch kurz und bündig mit dem Segen Gottes schließen. Und dann seid ihr eingeladen, noch im Café vorbeizuschauen und auch noch im Gespräch mit dem einen oder anderen gerne noch zu sein. Aber vielleicht noch kurz eine Frage. Wer ist gesegnet worden heute Morgen, außer dem kleinen Matteo? Okay, das sieht gut aus. Und ehrlich gesagt, ich habe es nicht anders erwartet und ihr auch nicht. Und deshalb hast du was empfangen. Lasst uns aufstehen zum Segen, zum Abschlusssegen für diesen heutigen Morgen. Vater, wir danken dir noch einmal für dein gutes Wort und wir danken dir für den Beistand des Heiligen Geistes und dass wir von hier aus weitergehen können in einen guten Tag, in eine gute Woche, in einen guten Monat hinein, in ein gutes, in einen guten Abschluss dieses Jahres. Ja, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Gott mit euch.